Das Haus ist sehr groß und irgendwie hat er einen Hydranten übersehen und ist dann gegen den Hydranten. Unsere Tochter war daneben, ich habe es gar nicht gesehen. Sie so, Mama, die Torten sind am Boden. Am letzte Prüfung meines Lebens habe ich mir gedacht, nie wieder irgendeine Prüfung genug. Ich ist auch Creme de la Creme was sehr Wienerisches und was Lustiges. Und mich mit Schmäh zu sehen, wenn ich jetzt irgendwo sehe, ich weiß nicht, ein Kuchenstück für 3 Euro, dann frage ich mich, wie sich das ausgeht.
Julia Kilarski ist Juristin. Das war es aber auch schon mit dem klassischen Karriereweg, denn bald nach dem Abschluss ihres Jus-Studiums absolvierte sie aus Leidenschaft für Süßes eine Ausbildung zur Konditormeisterin. Mittlerweile betreibt sie seit vielen Jahren die wundervolle Patisserie namens Crème de la Crème in der Josefstadt und verwöhnt Wien mit außergewöhnlichen Kreationen. Liebe Julia, herzlich willkommen.
Hallo.
Wie landet man nach dem Jus-Studium in einer Konditorei?
Das ist eine gute Frage und hat auch eine Weile gedauert. Das war jetzt nicht von heute auf morgen. Puh, lass mich überlegen, es ist schon alles eine Weile her. Genau, also 2004 habe ich mich eingeschrieben fürs Jus-Studium und dann vor mich hin studiert, hat Spaß gemacht.
Warst du gut?
Okay, also nicht lauter ein Einzel, glaube ich, habe ich fast nie geschafft. Das war irgendwie für mich, ich glaube nur in Arbeitsrecht, spannenderweise, habe ich es geschafft.
Einen Einser?
Ja.
Stark.
Und du?
Einser?
Ja,
nein.
Eins ist echt schwer am Juridikum, finde ich. Also es war immer so 2, 3, 4 eigentlich die Prüfungen zumindest immer geschafft, aber so durchschnittlich, würde ich sagen. Genau. Und eigentlich nie großartig überlegt, sondern einfach Prüfung nach Prüfung gemacht und mir gedacht, mit meinen 18 Jahren, danach werde ich schon wissen, was zu tun ist, was mir Spaß macht. Aber dann war ich fertig mit dem Studium und war ein bisschen vor den Kopf gestoßen, weil ich mir gedacht habe, eigentlich vielleicht doch nicht so ganz das Richtige. Ich kann mich noch erinnern ans Gerichtsjahr. Ich habe immer gekellnert während dem Studium nebenbei und nie in einer Kanzlei gearbeitet. Mhm. Also mein Wissen war sehr theoretisch und wenig praktisch. Und dann kann ich mich erinnern an diese Amtstage am Dienstag während der Gerichtspraxis, wo dann diese Menschen gekommen sind mit ihren Rechtsproblemen. Und ich war so, wow. I don't know, ja, hat sie jetzt studiert und Einblick in viele Rechtsbereiche bekommen, aber so detailliertes Wissen war ich dann auch oft überfordert.
Nach dem Studium weiß man de facto von der Praxis eigentlich extrem wenig, oder?
Wenn man nicht wirklich gearbeitet man vergisst ja auch dann wieder nach diesen großen Prüfungen, das sind ja so Unmengen.
Auch Platz für die nächsten
Sachen. Bei mir, vielleicht gibt's sicher Menschen, die sich alles gut abspeichern, aber.
Die stehen dann namentlich im Juridikum.
Genau. Genau. Und irgendwie war dann für mich schnell klar, dass das jetzt nicht mein Weg ins Glück sein wird und auch nicht die richtige Wahl sein wird, diesen klassischen Weg als Juristin einzuschlagen. Spontan hat sich dann ergeben, dass meine Cousine mir geraten hat, wow, schau mal hier, ich bin in New York, ich lebe gerade in New York, hier gibt's Cake Pops, mach doch mal sowas. Und dann habe ich mir gedacht, ja, voll nett, gibt's nicht in Wien, ich mag gern Süßes und irgendwie so langsam hat sich abgezeichnet, dass es nicht dieser juristische Weg wird, sondern…
Ist das im Studium entstanden?
Nein, erst wirklich danach.
Das heißt, du hast wirklich Jus studiert mit der Motivation, dass du dann Anwältin oder Richterin wirst, oder?
Ja, ich glaube gar nicht so weit gedacht. Ich habe mir gedacht, irgendwas wird sich schon ergeben. Es gibt viele Möglichkeiten mit dem Jus-Studium. So habe ich es mir vorgestellt mit meinen 18 Jahren damals. Und ja, also ohne konkretes Ziel eigentlich.
Und jetzt hast du das Studium im Nachhinein bereut? Also war das eher die falsche Entscheidung für dich?
Nein, also ich bin, glaube ich, auch so von meinem Wesen her jemand, der selten was bereut. Ich denke mir, ist alles so ein Puzzleteil, es fügt sich dann zusammen und zeigt sich, warum das, auch wenn es schlecht war, was Gutes war im Endeffekt. Und es ist ja eine tolle Ausbildung. Also man kriegt schon Einblick und in viele Rechtsbereiche, die dann auch für andere Branchen wichtig sind oder jetzt nicht nur für die Klassen, ist ja immer wieder in Berührung mit rechtlichen Themen. Also bereut habe ich es nie, nein.
Nützt dir das in deinem Alltag?
Naja, eigentlich. Ich habe zumindest noch viele Freunde aus dem Studium, die dann dabei geblieben sind, die ich nach Rat fragen kann oder mich informieren kann. Aber so mein Wissen selbst, das ist jetzt wirklich schon lange her und war auch wahrscheinlich nie so konkret, wie ich es jetzt bräuchte.
Ich habe im Studium auch Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen, sehr gut.
Ich glaube, nein, man hat dann ein bisschen ein Gespür vielleicht oder ein besseres Verständnis als jemand, der jetzt gar nicht Jus studiert hat, aber...
Hast du dir deine AGB selbst geschrieben?
Ja. Fix nicht.
Ich habe auch gekellnert und viele andere Sachen. Ja. Gemacht, alles außer in Kanzleien gearbeitet. Hast du das wegen dem Trinkgeld gemacht oder weil du es cool fandest?
Eigentlich, ja, um mir meinen Urlaub, ich bin viel gereist, also einfach um mir meine Freizeit zu finanzieren und mir was dazu zu verdienen. Ich weiß nicht, warum ich eigentlich nie in einer Kanzlei, das hat mir einfach Spaß gemacht, dieses Kellnern. Und
ich finde, wenn man eine Zeit lang kellnert, gibt man mehr Trinkgeld.
Ja, sowieso. Und na, es hat mir Spaß gemacht. Also man kennt dann die andere Seite, ist großzügiger, das stimmt. Ja, ich habe es gern gemacht.
Begonnen hat deine Karriere nach dem Studium dann mit Julie Cake Pop Bakery. Du hast es schon ein bisschen angeteasert. Was ist dann passiert?
Das war dann, genau, also Studium beendet, dann ein Verwaltungspraktikum am Gesundheitsministerium begonnen. Und parallel dazu hat es dann begonnen mit den Cake Pops, dass ich das entdeckt habe und mir gedacht habe, hey cool, probieren wir es aus, ich habe nicht viel zu verlieren. Und irgendwie hat es dann gut funktioniert und sich so.
Aber was hast du da probiert? Also hast du ein Catering gemacht oder hast du einen Webshop gemacht oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau.
Du hast jetzt ein Praktikum gemacht und Cake Pops gebacken.
Genau.
Zu Hause in der Küche.
Am Anfang ja und dann ein Gewerbe angemeldet. Das ist auch sehr streng reglementiert, das Konditorgewerbe. Ich war dann beschränkt auf die Produktion von Cake Pops und habe die dann in einer kleinen Produktionsküche im 14. Bezirk hergestellt und eigentlich über Facebook verkauft, also online. Das ist jetzt so 10, 12 Jahre, ich weiß jetzt nicht, vielleicht hast du es aufgeschrieben, nein. Es ist eine Weile her und das war auch so gerade der Anfang von Facebook. Da hat noch nicht jedes Unternehmen eine Facebook-Seite gehabt. Und da war es noch relativ leicht, auch auf sich aufmerksam zu machen. Und genau, dann sind wir auch in einigen Printmagazinen erschienen und so hat sich das dann langsam entwickelt.
Die Juristin gebackt.
Genau, das war natürlich immer beeindruckend oder wie sagt man, hat sich gut angehört und ja.
Es gibt schon viele Bäckereien in Wien, aber ich merke, dass du sehr, sehr viel in den Medien vorkommst. Woran liegt das?
Ich liebe Social Media, ich nutze das auch viel und gerne. Das hilft, glaube ich, auch präsent zu sein und zieht einfach so Bahnen und nimmt dann gute Ausmaß. Also man hat einfach eine gute Reichweite und auch andere posten dann und erzählen sich und ich gebe mir viel Mühe, es macht mir viel Spaß und habe erkannt, dass es eigentlich ein super Tool ist, wenn gratis. Und sonst weiß ich nicht, vielleicht weil wir gute Süßigkeiten auch haben und wir bemühen uns auch wirklich, unsere Kunden bei Laune zu halten, neue Produkte. Also wir sind viel in Bewegung, finde ich.
Machst du dein Social Media selbst?
Ja, also die Fotos macht eine Fotografin, aber ich poste selber. Ich glaube, das ist auch irgendwie am authentischsten. Und
es ist halt deine Persönlichkeit,
genau,
dahinter, oder? Und das wollen die Leute ja auch.
Genau.
Also ich kenne Creme de la Creme ja auch und das assoziiere ich natürlich auch mit dir als Person. Was natürlich super schön ist, weil du dadurch ein USP hast, aber auf der anderen Seite bist du natürlich auch irgendwie sehr gebunden daran, dass du auch dranbleibst als Person und
genau.
nicht das Brand mehr in den Vordergrund geht.
Genau.
Ist das für dich Fluch und Segen zugleich, oder?
Ja, also Fluch, es ist einfach irrsinnig zeitaufwendig. Mhm. Meine Eltern sagen, poster mal was. Ich so, ja. aber wie wir wissen, muss man sich was überlegen. Und ja, also der Zeitfaktor ist ein großer. Deswegen gibt es auch Phasen, wo dann einfach weniger Zeit dafür ist und weniger Content zu sehen ist, aber prinzipiell liebe ich es und nutze es gerne. Und ja.
Und schaltest du Ads?
Haben wir noch nie gemacht, nein.
Und einen Webshop hast du aber jetzt nicht mehr, oder? Jetzt?
Webshop oder haben wir schon, also über Shopify. Der wurde uns damals im Lockdown, gab es eine Förderung von der Wirtschaftsagentur. War echt super, echt cool, sonst hätten wir das sicher nie gemacht und nutzen wir bis, also ist eine gute zusätzsliche Einnahmequelle auf jeden Fall.
Also der wird angenommen.
Mhm. Super. Ist sicher ein kleiner Prozentsatz, aber immerhin und kann sich laufend weiterentwickeln und einfach nimmt uns auch ein bisschen Arbeit. Man kann den Kunden sagen, ach, schauen Sie hier, da sehen Sie alles und ja, muss nicht irgendwie oft rufen die Leute an und fragen, na, was habt ihr für Kuchen? Und das ist dann irgendwie schwierig. So hat man dann Bilder und Geschmäcker gleich. Also ist super, dass wir das haben.
Bist du auch im Hochzeitsbusiness? Also kriegst du Bestellungsanfragen für Torten und solche Sachen?
Ja, mittlerweile auch. Das sind immer so Sachen, weil diese 7 Jahre, die ich jetzt in denen ich das Geschäft habe, gab es Lockdown, Energiekrise, immer große Dinge, wo ich mir dann gedacht habe, so, was mache ich jetzt Neues? Wie kann ich schauen, dass man wieder Geschäft ankurbelt oder eine zusätzliche Einnahmequelle schafft? Der Sommer ist immer schwach bei uns. Aber im Sommer gibt es Hochzeiten und so ist dann die Idee entstanden, auch Hochzeitstorten anzubieten. Wir haben da ein sehr eingeschränktes Sortiment und unsere Idee war, das, was man kennt von uns aus der Vitrine, aus dem Geschäft, dass man das ein bisschen viel aufwendiger und festlicher optisch gestaltet, aber den Geschmack so behält, wie man es kennt, wenn man bei uns vor Ort ist.
Ja, und ich muss sagen, ich kenne das ja aus ganz vielen anderen Branchen, die mit Hochzeiten zu tun haben. Es gibt immer diesen Hochzeitsaufschlag. Also es macht ja auch Spaß, in der Hochzeitsbranche tätig zu sein. Fotografen, die normalerweise paar Porträts fotografieren, verlangen den Betrag X. Und wenn es um eine Hochzeit geht, kostet es 80% mehr.
Ja, ja. Das ist bei uns auch, die Sachen sind teurer, aber
sind halt auch aufwendig, oder?
Genau, wir machen sie dann speziell auch für die Hochzeit. Aber wir versuchen oft einen Mix zu machen aus den Dingen, die wir sowieso jeden Tag produzieren. Da kennt man die Preise, die sind dann auch gleich, egal ob man es jetzt vor Ort ist oder zur Hochzeit ist, weil es ist einfach der gleiche Herstellungsprozess. Also wir haben so ein bisschen man kann sich so ein bisschen zusammenstellen und auch verschiedene Budgets treffen. Und bei uns schießen jetzt auch wir haben auch nicht so hohe, große Hochzeitstorten, also es hält sich alles im Rahmen.
Ist die Lieferung leichter dann?
Ja. Die Lagerung.
Ist dir schon mal eine umgefallen? Die größte Angst.
Wird mein Mann sehr böse sein. Ich muss es erzählen, wenn ich gefragt werde. Das Hochzeitspaar werden wir auch nicht nennen. Die haben das dann nicht mitbekommen, dass das ihre Hochzeit war, Gott sei Dank. Es wird auch in Zukunft nicht mehr passieren. Also ihr könnt in Ruhe eure Torten bei uns bestellen. Nein, mein Mann ist, wir liefern die Hochzeiten meistens selber, weil es mir wichtig ist, dass die Sachen heil ankommen. Und mein Mann hat 3-4 Kisten mit Törtchen getragen und er ist sehr groß und irgendwie hat einen Hydranten übersehen und ist dann gegen den Hydranten. Unsere Tochter war daneben, ich habe es gar nicht gesehen. Sie so, Mama, die Torten sind am Boden. Ich so, was? Entschuldigung, sehe dann nur Gehsteig, diese ganzen Kartons mit den Törtchen. Es war wirklich alles zerstört. Es war, konnte man nicht mehr retten. Mhm. Aber ja, wir haben ein super Team und die haben irrsinnig schnell einfach diese Törtchen noch einmal nachgemacht. Und es war Gott sei Dank nicht die Hochzeitstorte, das wäre ein bisschen schwieriger gewesen, aber eben Sachen, die wir im Geschäft auch so produzieren und da haben. Und dann
wie schnell musste diese Taskforce sein?
Es war echt, gerade bei einer Hochzeit, wir planen auch immer Puffer ein. Also es war dann ziemlich on point, die Lieferung. Aber sie waren schnell. Ich glaube, es hat, gesamt haben wir eine halbe Stunde verloren durch diesen Unfall.
Wirklich? Aber, sehr stark.
Ja. Na,
sehr stark.
War eine Action, ja.
Eine gute Freundin von mir lebt in München und beliefert eben auch Torten zu Hochzeiten. Und sie sagt immer, das ist die größte Angst. Ja. Und dieses, vor allem, wenn das sehr, sehr hohe Torten sind, die bestellt sind.
Gott.
Und das muss dann halt wirklich zusammengesteckt werden vor Ort teilweise, weil du kannst das dann gar nicht mehr ins Auto kriegen. Also das ist dann wirklich ein Druck, ja. Das musst du dann liefern. Ja.
Meistens finden diese Hochzeiten ja auch im Sommer statt, dann ist auch dieser Hitzefaktor immer auch gegen die Tortenarbeit. Die haben es gerne kühl und dann, wenn es so ihre Heil, also ist schon eine Challenge, deswegen haben wir uns auf ein spezielles Sortiment konzentriert, wo wir wissen, dass
das funktioniert.
Das funktioniert, das können wir. Es ist immer sehr ähnlich und relativ risikoarm.
Sehr gut.
Meistens.
Und Cakepops waren dir dann irgendwann zu wenig. Und dann hast du gesagt, okay, jetzt startest du mit dem Abschluss von Gericht und dem Studium und dem Verwaltungspraktikum eine Konditorlehre.
Genau.
Wie alt warst du da?
Ja, das überlege ich gerade. Also 2017 habe ich das Creme de la Creme eröffnet und dazwischen, ich habe keine klassische Konditorlehre gemacht, sondern ich war ein Jahr lang am Judenplatz in der Gastgewerbefachschule in einer Patisserieklasse. Da war ich einer der Ältesten und habe dort dann einen Patisserieabschluss gemacht. Ich war dann noch in Paris und dort gearbeitet, bei Altmann und Kühne gearbeitet, also auch ein bisschen Praxiserfahrung gesammelt. Und dann bin ich in Wien zur Konditormeisterprüfung angetreten. Ich weiß leider nicht mehr die genauen Jahreszeiten, Jahreszahlen, wann das genau war. Aber es war ein Prozess über einige Jahre.
War das der Altersunterschied ein Thema für dich? War das unangenehm oder lustig oder? Hast du die Jugendsprache nicht mehr verstanden?
Wie war doch, ich bin immer begeistert, wenn ich keine Oma bin, wenn ich da mithalten kann und die coole Junge bin. Mit den Lehrern war es, glaube ich, irgendwie angenehmer, weil die Kommunikation eine andere war als jetzt mit 16-Jährigen, die jetzt vielleicht gar nicht so. Ich war einfach fokussiert, ich wollte möglichst viel lernen und eigentlich alles wissen, viel mitnehmen. Es war eine echt schöne, also toll. Tolle Schule, liebe Lehrer, manche kommen mich auch noch besuchen. Manche Schüler auch, also der Altersunterschied, ja, war lustig. Es waren ganz andere Probleme. Mit 16 hat man andere Probleme als jetzt, oder Interessen. Also ich habe mich mehr wie eine Mami gefühlt oder wie eine große Schwester mit meinen Schulkolleginnen dort. Aber ja, also eher positiv und lustig.
In Paris warst du dann definitiv beim Pionier der Makronen.
Was du alles weißt. Super, ja, genau.
Wie heißt der? Pierre
Hermé, genau.
Hermé. Mhm. Wie ist der so? Wie tickt der? Ich meine, das ist ja auch eine bekannte Persönlichkeit.
Er war wenig vor Ort. Das ist wirklich ein großes Unternehmen. Einmal war er da und waren alle so voll aufgeregt. Und er war ganz sympathisch, irgendwie ruhig. Gibt so Menschen, die kommen da rein und große Macker oder so. Und er war einfach wirklich sympathisch. Und ich glaube, dem macht das auch einfach irre Spaß, was er macht. Und ja, wir haben kurz Deutsch gesprochen. Er spricht auch Deutsch, das war nett. Sonst kann ich gar nicht viel sagen, aber für mich war das so, wow, ich darf hier arbeiten und Einblick bekommen. Das ist wirklich einer größten Konditoren oder Patissiers ever und war wirklich eine schöne Erfahrung.
Wie lange warst du in Paris?
Ein halbes Jahr, eh nicht so lange eigentlich. Aber
das heißt, du sprichst fließend Französisch?
Nein.
Wurdest du dann überhaupt nicht akzeptiert?
Nein, war auch schwierig. Aber ich habe mich durchgekämpft. Es ist dann eh so, die in der Küche irgendwie ein, wie sagt man, eingeschränktes Vokabular, das geht dann. Aber leider nicht fließend. Sprichst du fließend Französisch?
Nein, gar nicht. Nein, ich liebe diese Stadt. Ja. Es ist so schön, durch die kleinen Gassen zu gehen und überall riecht dieser Schokoladegeruch und es ist einfach eine romantische und schöne Stadt. Und ja. ich muss da immer wieder hin. Es gibt Städte, da muss man einfach immer wieder hin. Und Paris gehört definitiv dazu.
Das stimmt.
Kannst du dir vorstellen, nochmal zurückzugehen nach Paris?
Ich habe ja meinen Mann zufällig in Paris kennengelernt, aber schon vor langer, langer, wir sind schon sehr lange zusammen.
Ein Franzose?
Nein, wir waren beide zeitgleich zufällig dort.
In der Stadt der Liebe.
Genau, das ist sehr romabel. Doch, es ist irgendwie rum. Es war schön, hat irgendwie sein sollen. Und seitdem fahren wir eigentlich regelmäßig hin, einerseits um die ganzen Patisserien anzuschauen und ja, einfach weil es uns miteinander verbindet. Also gibt viele Bezugspunkte nach Paris und eine große Liebe dorthin.
Das heißt, Jahrestage verbringt ihr dann dort?
Nein, leider so auch wieder nicht. Sind wir mit den Kindern und so, waren wir auch schon einmal mit einem Kind, dann mit beiden Kindern und ich glaube, zu zweit ist es am gemütlichsten oder wenn die Kinder dann ein bisschen größer sind, vielleicht wieder entspannter. Also so Paris mit Kindern ist, da sieht man, wie gut es uns in Wien geht mit den Kindern. Allein so Lift zur U-Bahn und Kinderwagen und ist in Paris ein bisschen schwieriger, finde ich. Aber ja, Patisserie-mäßig ungeschlagen und immer ein Magnet für mich.
Wie stehst du zu österreichischem Gebäck?
Gibt auch viele Sachen, die ich liebe. Ich finde, wir sind in Österreich so sehr fixiert oder stolz auf unsere traditionellen Süßspeisen, was einerseits schön ist, aber irgendwann hat man dann irgendwie alles gesehen und probiert. Und in Paris ist es irrsinnig lebendig und jeder versucht, den anderen noch einmal zu übertrumpfen oder noch einmal was, also einfach urinnovativ und das liebe ich so besonders dann an Paris auch.
Und dann bist du zurückgekommen und hast gesagt, jetzt fühle ich mich selbstbewusst genug, erfahren genug, jetzt mache ich was Eigenes auf.
Ja, so schnell ist dann auch wieder nicht gegangen. Ich überlege gerade, die Meisterprüfung eben musste ich ablegen. Das war mal die,
ist die schwer?
Rechtliche Voraussetzung. Ja, jetzt so als Absolventin vom Jus-Studium und Konditormeisterin finde ich das nicht jetzt so viel leichter als, also gerade so die praktische Prüfung ist ein enormer Zeitstress und Organisation und vielleicht, wenn man schon seit 10 Jahren als Konditor gearbeitet hat und wirklich jeder Handgriff sitzt, fällt es einem ein bisschen leichter, aber ich habe ordentlich geschwitzt und ich bin froh, dass ich es nicht noch einmal machen muss, also es war schon auch eine Challenge, ja.
Und dann wurde der Champagner geköpft.
Oh ja, das war die letzte Prüfung meines Lebens. Habe ich mir gedacht, nie wieder irgendeine Prüfung genug.
Kommt kein Postgraduate oder irgendwas.
Mache ich dann bei den Kindern mit und leider mit wahrscheinlich, aber genug.
Und okay, dann genau. Meisterprüfung und dann, wie ging es weiter?
Und dann eigentlich die Idee, dass ich ein eigenes Lokal aufmache und Immobiliensuche und genau, parallel immer Cakepops verkauft und irgendwann war dann dieses Lokal gefunden in der Lange Gasse. Das war ja, das war 45 Jahre lang auch eine Konditorei, musste aber kernsaniert werden, also bis dann eröffnet wurde, sind wieder Monate vergangen und ja, 2017, das war zumindest die Jahreszahl, haben wir dann das Creme de la Creme aufgemacht.
Seitdem ist es in aller Munde.
Ich hoffe.
Handgetendet.
Ich hoffe.
Hast du gelegentlich Zeit, nach Wiener Kaffeehauskultur dich zu den Gästen zu setzen, und ein bisschen über deren Leben zu erfahren, ein bisschen zu plaudern, jetzt nicht nur mit den engen Freunden, sondern auch einfach mal Leute kennenzulernen, die gerne zu dir kommen oder bekannte Gesichter, die einfach gerne immer wieder kommen, dass man mit denen einmal andockt.
Doch, also ich habe viele Freunde gewonnen, einfach durch das Lokal, und das ist so das Schöne daran, dass einfach wirklich unterschiedlichste Menschen kommen, unterschiedliches Alter, aus unterschiedlichsten, Branchen oder einfach, ja, bunt gemischt, und sind auch wirklich gute Freundschaften entstanden. Eine ganz liebe Freundin, die hat immer, wir haben alles abgedeckt gehabt am Anfang, wie wir umgebaut haben, die hat immer so durchgeschaut und mit der bis heute, sie weiß jetzt genau, wer sie ist, wenn sie es hört, haben wir engen Kontakt und verstehen uns super. Also das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes, dass ich so viele nette Leute kennengelernt habe. Und viel mehr, als weil es einfach jeden Tag neue andere im meinem Mann oder egal, im Büro sind es halt immer die gleichen Arbeitskollegen. Vielleicht kommt ein neuer, vielleicht geht jemand. Aber hier kommen Gott sei Dank immer wieder jeden Tag neue Gäste. Und
es ist auch gemütlich bei dir. Also ich verstehe, dass man gerne wiederkommt.
Danke.
Es ist ja nicht nur so, dass du Freunde dort hast. Das ist ja in Wahrheit ein totaler Familienbetrieb. Du wirst dann, jetzt überspitzt formuliert, gesagt haben, Mama, komm her, ich brauche dich. Liebe Cousine, du musst in Service. Lieber Ehemann, du musst jetzt auch mitmachen. Und ihr seid ja ein totaler Familienclan dort, oder? Ist das so passiert, dass du
ja,
alle angerufen
doch,
und gesagt hast, das muss jetzt sein, ich brauche Hilfe?
Genau. Mittlerweile sind wir groß genug, dass es nicht mehr so, so notwendig ist. Aber früher gab es sicher Tage, wo ich einfach nicht aufsperren hätte können, wenn nicht meine Mama spontan gekommen wäre, weil jemand krank ist, ja, oder weil es auch langsam gewachsen ist. Dann war eine Zeit lang das Personal knapp. Dann habe ich überlegt, na, können wir es uns leisten, noch jemanden anzustellen? Und also ohne Familiensupport, auch mental, glaube ich, hätte ich schon, weiß ich nicht, aber war einfach sehr, sehr wichtig und hat mir gut geholfen, dass die, ja, einfach viele kleine Probleme auch schnell zu lösen.
Wie ist da so die Mutter-Tochter-Dynamik, die dann auf einmal in der Firma der Tochter mitwirkt und sagt, na, ich weiß das besser, oder gibt es sowas? Gab es solche Situationen?
Nein, meine Mama ist ganz lieb und macht sich sehr nützlich und ich glaube, sie weiß einfach auch, dass ich so stur bin, und sie sagt dann schon, also es funktioniert super, weil ich viele Dinge auch nicht sehe, die dann andere sehen, und dann bin ich aber zuerst so, hä, lass mich in Ruhe, ich weiß nicht, vielleicht hast du doch recht, also und irgendwie schön, weil sie wollen natürlich auch das Beste, und auch wenn man sich zuerst denkt, hä, das ärgert mich jetzt oder so, aber langfristig gesehen ist das oft gescheit gewesen und hat dann einen guten Effekt. Zum Beispiel, unsere Markise ist so dreckig und ich sehe es einfach nicht. Und jetzt haben sie alle gesagt, nein, jetzt musst du eine neue Markise besorgen, einen neuen Stoff, und das wird jetzt passieren, und ich freue mich schon, weil das, ja, das so kleine Sachen, wo man sich freut, wenn vielleicht am Anfang kurz nicht freut, aber dann doch dankbar ist, dass es einem jemand sagt.
Die Gastro ist ein extrem hartes Pflaster. Also es gibt wirklich unfassbar viele Lokale, die aufpoppen, wieder schließen. Viele überleben die klassischen ersten 3 Jahre nicht. Die erste Investition und die laufenden Kosten im Einkauf, dann Personal. Es ist wirklich absurd, was da für ein Kostenapparat entsteht. Was sind so die Dinge, die du Leuten mitgeben kannst, die sich dafür interessieren, vielleicht auch sowas aufzumachen? Ja, was sind so die größten Fettnäpfchen, die man vielleicht vermeiden könnte? Oder muss man einfach alles selbst einmal durchleben, damit man sich's merkt?
Also für mich war es so wichtig, zum Beispiel keinen Hype oder wie sagt man, keinen Trend, sondern langfristig zu denken und zu überlegen, was könnte mir in 10 Jahren noch schmecken, oder wo fühle ich mich in 15 Jahren? Also eher vorausschauend denken und kein quick and dirty, sondern wirklich, aber es ist vielleicht auch ein Geschäftsmodell. Keine. Also für mich war es wirklich wichtig zu schauen, dass man zwar bekannt wird, aber nicht so, wow, kurz ein Hype und dann wieder interessiert es die Leute nicht, sondern wirklich Stammkunden aufzubauen, Gäste langfristig zu binden. Und deswegen, glaube ich, bemühen wir uns auch so, die vielen Stammgäste, die wir haben, auch zu überraschen. So, jetzt gibt es hier so in kleinen Dingen, man kann ja nicht alles neu erfinden oder komplett das Konzept ändern, aber zumindest mal ein Special hier oder ein neues Törtchen da. Also das ist, glaube ich, so wichtig, dass man sich überlegt, was man, dass es einfach langfristig spannend sein kann. Ja. Gute Nerven können nie schaden. Aber sonst, ja, dranbleiben und es muss einem Spaß machen, sonst zieht man das, glaube ich, nicht durch. Ja.
Und dran glauben.
Dran glauben, natürlich. Also dahinter stehen und vollstes Commitment zeigen, weil ja, das braucht es einfach.
Der Trend geht ja auch stark in die Richtung gesunde Ernährung und zusätzlich auch in das Thema Intoleranzen, Zöliakie, Laktose. Ist das ein Thema? Kriegst du das mit, dass Leute sagen, das kann ich nicht essen, das will ich nicht essen? Gibt es da Alternativen? Ist das mühsam oder gehört es einfach zum Geschäft dazu?
Voll. Und natürlich, wir verkaufen Zucker. Also wir sind nicht, dass du, also gesund, das kann man jetzt nicht schön reden. Was ich mir denke, ist, wenn man sich was Süßes gönnt, dann was richtig Gutes.
Und soll es gut schmecken.
Genau, genau. Und so diese Unverträglichkeiten, da nehme ich gerne Rücksicht. Das ist auch oft eine Challenge. Wir haben jetzt ein paar vegane Sachen zum Beispiel, wo ich mir denke, mein Papa zum Beispiel ist gleich, Veganer, das mag er nicht probieren. Dann sage ich es ihm gar nicht. Dann ist es, nein, das gibt es nicht, dass das jetzt vegan ist. Oder glutenfrei haben wir viele Sachen im Angebot. Und das sind oft die tollsten Sachen, weil die dann sehr saftig sind, wenn kein Mehl dabei ist. Ja, also nehmen wir auf jeden Fall Rücksicht und ich gehe sehr offen durch die Welt und auch wenn mir die Gäste sagen, na, habt ihr nicht das oder habt ihr nicht das, dann überlege ich mir, eigentlich habt ihr recht, könnte man mal was ausprobieren.
Es führt dazu, dass du wahrscheinlich wieder neu konzeptionieren kannst und entwickeln kannst und das macht ja Spaß, oder?
Sehr, das ist fast das Schönste, ja.
Wie viel Prozent der Cappuccinos sind mit Hafermilch?
Viele, richtig viele. Ich weiß gar nicht, 50%?
50%?
Ich muss mal nachschauen. Richtig viele, ja.
Mhm. Und wie trinkst du ihn am liebsten?
Mit Hafermilch. Na, Kuhmilch oder Hafermilch, ja. Du?
Hafermilch.
Hafer auch,
und zwar wirklich auch nicht mit irgendeinem Zusatzgeschmack, dass es wie Kuhmilch schmeckt, sondern ich mag den Hafermilchgeschmack total gern. Gehst du auf den Zuckerbäckerball? Bist du da präsent?
Nein. Ich war schon mal, irgendwie sollte ich eh mal wieder gehen vielleicht, aber die letzten Jahre war ich nicht, nein.
Kommt ein Kochbuch von dir?
Im Moment nicht. Na, es gibt eins über Cake Pops. Ich weiß nicht, ob dir das mal untergekommen ist. Das war irre viel Arbeit. Hat auch Spaß gemacht, aber steht jetzt nicht ganz oben auf der Liste. Das wir jetzt noch einmal eins machen. Nein.
Aber du hast bei einem Buchprojekt mitgewirkt, die Wiener Zuckerbäcker.
Du bist top informiert. Krass. Super.
Ja. Wie lässt sich das vereinen, die Wiener Zuckerbäcker mit einer französischen Patisserie?
Ich weiß nicht, ich glaube, das ist so ein bisschen ein, es heißt zwar Creme de la Creme und das Geschäft und mit dem Zusatz Kaffee-Patisserie, aber für mich ist auch Creme de la Creme was sehr Wienerisches und was Lustiges, so ein bisschen mit Schmäh zu sehen. Und ich habe so meine liebsten Süßspeisen aus Österreich und aus Paris vereint. Also ich sehe es jetzt nicht als reine französische Patisserie, sondern einfach meine Lieblingssüßspeisen. Ein Ort, wo es viele verschiedene Süßigkeiten gibt und nicht nur französische. Deswegen darf ich auch vertreten sein in dem Buch, finde ich. Wir haben eine klassische Topfentorte, eine gebackene zum Beispiel. Gerade weil wir auch ältere Gäste haben, die dann irgendwie gern was essen, was sie schon kennen und nicht mehr so experimentierfreudig sind oder so.
Es gibt ja immer diese beruflichen Mikrobubbles. Die Anwälte, die Strafrecht machen, kennen sich in Wien alle. Oder die Medientechniker, die bei ähnlichen Projekten mitwirken, die kennen sich. Wie ist das bei dir auch so? Also gibt es da so eine Bubble an?
Schon. Also wenn nicht persönlich, dann auf jeden Fall natürlich.
Ist die supportive oder ist das eher auch Neid? Oder wie, wie funktioniert deine Microbubble?
Zum Beispiel die Patricia von Paremie, mit der bin ich oft im Austausch und dann raunt sich sie an, ist das bei euch auch gerade so oder keine Ahnung. Wenn jemand Personal sucht und dann sage ich, wenn sie nicht habt, sie erwähnen oder dann tritt jemand an mich heran und dann leite ich die Bewerbungen dorthin weiter, weil ich weiß, wir brauchen gerade niemanden, dort wird gesucht. Also schon nicht mit allen, manche kenne ich, habe ich noch nie kennengelernt, aber bin gerne in Kontakt und Austausch mit den anderen, ist immer spannend und neugierig bin ich auch.
Und ganz ehrlich, das ist auch das einzige Mindset, das zum Erfolg führt, oder? Also in dem Moment, in dem du Neid hast.
Nein, also nein.
Das trägst du ja mit dir rum. Ja, das bringt, und nein. Meistens kriegen die anderen besonders eh nicht mit. Nein. Das ist einfach keine gesunde Lebenseinstellung, meiner Meinung nach.
Nein, und ich glaube, die Wien ist zwar jetzt schon eine Großstadt, aber trotz, also es ist genug Platz für alle. Dann, ich glaube auch nicht, dass man dann ausschließlich ins Crème de la Crème geht und dann darf man nicht wandern, also
ja,
man wechselt auch, ab und also es ist Platz für alle und
ich finde auch, vor allem ein Wachstum der Gesamtbranche hilft ja eh allen.
Total.
Ja? Wenn es allen gut geht, dann
eben.
Also ich finde, dass das überhaupt keinen Sinn macht, dann irgendwo hinzuschauen und sagen, warum ist das bei denen jetzt, sitzen da drei Leute mehr hier?
Oder dabei? Man sieht, aha, die machen das ganz gut, vielleicht könnte ich das auch besser. Also eher so, nicht eher positiv irgendwie. Auch so Preise, wir sind sehr hochpreisig und ich glaube, das hat der Branche auch gut getan, weil wenn ich jetzt irgendwo sehe, ich weiß nicht, ein Kuchenstück für 3 Euro, dann frage ich mich, wie sich das ausgeht und auch so eine Wertschätzung der Arbeit und dem ganzen Gewerbe gegenüber ist dann in meinen Augen nicht, also man darf sich nicht unter seinem Wert verkaufen.
Kalkulierst du knapp?
Es ist sehr knapp, wie man kalkuliert, leider, ja. Das ist
leider. Es gab jetzt einen Bericht über dich, wo laut geschrien wurde, Crème de la Crème kurz vorm Zusperren. Stimmt das?
Also es war eher eine Sorge, die sich so langsam entwickelt hat und ich bin dann irrsinnig schnell in der Problemlösung. Ich habe mir gedacht, okay, irgendwie letztes Jahr die Preise steigen von allen Seiten für uns, Rohstoffe, Miete, Energie, Verpackungen, Personal, alles irgendwie teurer und irgendwie auch ein Gästerückgang. Und ich habe gedacht, oh Gott, ja, wenn das jetzt so die Entwicklung ist, dann muss ich einschreiten, weil das will ich nicht, so kann es nicht sein. Habe dann in einer Frauengruppe gebeten, dass sie uns besuchen kommen sollen, dass man nicht vergisst auf uns. Das, man hat so vielleicht das Gefühl, denen geht es eh gut, aber man muss trotzdem kommen. Und es hat auch so viel zugesperrt. Ich habe gedacht, oh Gott, so kann es jetzt irgendwie gruselig und schauen, dass es uns weiterhin gut geht. Und habe diesen Aufruf gestartet, der super viel gebracht hat und eben dann auch das Fernsehen gekommen und dann haben es auch viele Leute wieder gesehen, die uns schon gekannt haben, aber auch viele neue Leute. Also es tut immer gut, natürlich, Gott sei Dank.
Also Marketing, das hört halt nie auf.
Oder? Nein, ist immer was zu tun, ja. Es gibt kein Zurücklehnen und sich denken, es läuft. Man muss immer dahinter sein.
Wenn du im Beruf mit Essen zu tun hast, kannst du dann zu Hause noch kochen und backen oder hast du dann eigentlich überhaupt keine Lust mehr und sagst, bestellen?
Essen geht immer. Kochen nach langen Tagen ist man vielleicht müde, aber mich fragen auch viele, isst du deine Sachen noch so? Ja, sicher. Leider oder keine Ahnung. Schmeckt mir immer noch richtig gut. Nein, voll gerne. Auch probiere ich dann gern woanders, wenn wir im Urlaub sind oder so, auch in Wien, wenn irgendwas Neues aufmacht, gleich hingehen. Und es ist schon auch ein Hobby.
Was ist dein Lieblingsgebäck, das du selbst in Crème de la Crème anbietest?
Ich wechsle immer und dann esse ich das so 3 Monate lang jeden Tag. Und im Moment schmeckt mir voll gut der Apfelkugelhupf, der vegan ist, mit Schoko überzogen und Karottenkuchen. Aber das kann in ein paar Wochen schon wieder was anderes sein. Wir machen dann auch immer neue Produkte. Aber die Karotte haben wir seit 7 Jahren und schmeckt mir immer noch. Also.
Ja, ich sehe dir an, wenn du drüber redest, da strahlst du richtig, dass du deine Produkte wirklich gerne hast.
doch, ja. Also ich liebe Süßes.
Selbstständigkeit und Familie ist schon ziemlich challenging. Wie geht das, wenn dann sogar die Oma in der Arbeit ist? Wer passt dann auf die Kinder auf? Wie geht das?
Manchmal weiß ich selber gar nicht, wie der Tag verlaufen wird. Einerseits ist es super, weil man flexibel ist mit dem Job, aber andererseits dann auch überhaupt nicht flexibel, weil wenn jemand krank wird, dann muss ich oft einspringen, dann ist mein ganzer Plan durcheinander, wer die Kinder jetzt holt, wer die Kinder bringt. Aber ja, das teile ich dann mit meinem Mann, mit den Großeltern. Irgendwer hat die Kinder immer noch abgeholt vom Kindergarten, Gott sei Dank. Na, ich glaube, Kinder- und Arbeitswelt ist immer eine Challenge, egal ob jetzt selbstständig oder angestellt.
Bleibt Zeit für dich übrig? Hast du Zeit für eine Yogastunde in der Woche oder irgendwas? Ja. Was machst du in deiner Freizeit?
Also Sport, 2 bis 3 Mal die Woche. Das ist mir ganz wichtig für Körper und Geist. Mhm. Und seit ein paar Monaten schaffen es mein Mann und ich auch am Samstagabend 2-3 Stunden rauszuschlagen und die Kinder sind dann bei den Großeltern.
Date Night.
Date Night. Do it, Date Night. Ja. Aber ich genieße es auch im Geschäft. Also es ist irgendwie…
Fühlt sich nicht immer wie
Arbeit. Nein, überhaupt nicht.
Sehr schön.
Ja.
Was würdest du jungen Leuten mitgeben, die vielleicht jetzt auch im Jurastudium sitzen und sich denken, irgendwie bin ich mir nicht sicher, ob die klassischen Wege meins sind? Was geht da in dir vor? Was glaubst du, hilft diesen Menschen jetzt gerade?
Ich finde es wichtig, alles durchzuziehen. Also nicht jetzt hier anfangen, da anfangen, sondern… Wenn du jetzt nach 2 Monaten merkst, es macht dir keinen Spaß, natürlich, aber mal durchziehen und kannst nur aus eigener Erfahrung. Jeder Lebensabschnitt ist wirklich wie ein kleines Puzzlestück und irgendwann fügt sich alles schön zusammen und auf jeden Fall so den Spaß im Vordergrund behalten. Und ich glaube, wenn man langfristig denkt, dann einfach wirklich schauen, dass man das macht, was einem Freude bereitet und nicht zu früh sagen, okay, ich mache das, weil man kann ganz gut verdienen oder ich bin ganz okay darin. Also einfach wirklich zu schauen, was einem gut tut, weil es einfach ein großer Teil ist von einem, der meistens muss man relativ lange arbeiten und sollte dann doch Freude machen. Also auf sich zu hören und zu schauen, wo fühle ich mich wohl, was kann ich gut, was macht mir Spaß.
Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber du hast in eigenen Worten Steve Jobs zitiert,
oh Gott,
der
nein.
bei einer Rede gesagt hat, in the future you have to trust and only looking back you can connect the dots.
Ja, stimmt. Es ist oft schwierig, es sind immer so tolle Sprüche und in der Praxis dann vielleicht ein bisschen schwierig, aber es geht schon.
Was bedeutet Ego für dich?
Oha. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe keine gute Antwort drauf. Du? Ich weiß wirklich, was sagen der andere?
Viele kombinieren Ego mit Selbstbewusstsein.
Mhm. Stimmt,
viele
ja.
Viele sehen Ego als etwas sehr Negatives.
Mhm.
Und ich finde diese Unterscheidung, vielleicht ist das der juristische Ansatz, dass man alles definieren muss, sehr interessant, weil ich werde das gar nicht. Ich möchte.
Ja, das Wort Ego hat irgendwie so einen negativen Touch, aber Selbstbewusstsein ist so irre wichtig und aber ja. Ich, also je besser das Creme, ich sage immer Cremi, je besser das Cremi läuft, desto selbstbewusster bin ich auch. Also es hängt schon alles irgendwie zusammen, das stimmt. Ja. Ja, aber irgendwie, es muss halt auch was dahinter stecken, jetzt nicht nur großes Ego ist, sondern auch ein bisschen wenig vielleicht, aber ich finde es wichtig, selbstbewusst zu sein und auch stolz zu sein auf das, was man geschafft hat, was man nicht geschafft hat. Aber
und das kannst du auch sein. Also Creme de la Creme ist ein extrem
habe ich jetzt auch gelernt,
tolles Lokal.
Danke.
Riesen-Shoutout an alle, bitte unbedingt hingehen. Es schmeckt total gut. Der Kaffee ist hervorragend. Es ist irrsinnig sympathisch dort. Und ich rede auch total viel mit anderen Leuten über dein Lokal. Ich wünsche dir, dass das alles richtig schön aufgeht und so weitergeht und wächst, wie du es dir vorstellst und dir wünschst. Und ich schätze dich wirklich sehr als Mensch.
Danke.
Und es ist wirklich beeindruckend, was du machst und dass
genug. Danke.
Dass du deinen Weg gehst.
Danke.
Magst du noch Schlussworte sagen?
Just do it. Alles, was sich richtig anfühlt. Nicht abhalten lassen und nicht auf die anderen hören, sondern auf das, was du glaubst, was das Richtige ist für dich.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Danke.
Alles Liebe, bis zum nächsten Mal.
Hi und vielen Dank fürs Zuhören. Bitte, bitte, bitte teilt den Podcast und geht sicher, unseren Podcast zu abonnieren. Einige haben noch nicht auf Folgen geklickt, das muss sich ändern. Und noch viel wichtiger, viele hören den Podcast und haben noch nicht ihren Freunden, Bekannten und Kollegen davon erzählt, dass das der beste Podcast überhaupt ist. Wir kriegen das mit. Das ist illegal. Wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Echt easy.at.